absurdesten Theorien oder Ideen oder Ideologien, je öfter die wiederholt werden, je öfter man drüber spricht, desto mehr verschieben die sich ins gefühlt Wahre. Und das ist natürlich sehr gefährlich.
Treffen sich Welten. Der Podcast der Klaus-Tschira-Stiftung. Zwei Gäste, zwei Welten.
Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt.
Heute Wissenschaftsjournalistin Maite Nguyen Kim trifft Sprachwissenschaftlerin Nina Janich. Das Thema, was Sprachgewalt mit uns macht.
Sprache ist das, was Gruppen sozusagen verbindet über gemeinsame Interessen, über gemeinsame Sozialisierung, über gemeinsame Herkunft oder sowas. Sprache ist irgendwie die einfachste und gleichzeitig die schwierigste Art der Kommunikation. Darüber habe ich jetzt nachgedacht, seit ich ein Baby zu Hause habe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Treffen sich Welten. Wir sprechen heute über Sprache. Die Macht, die von einzelnen Worten ausgehen kann, die Freude, die ein schönes Wort, ein Kompliment auslöst. Und aber wir wollen auch über die dunkle Seite unserer zwischenmenschlichen Kommunikation sprechen. Sprachgewalt, Diskriminierung, Verächtlichmachung und Falschinformation. Ganz besonders wollen wir aber gemeinsam überlegen, wie wir dieser Sprachgewalt begegnen können. Mein Name ist Richard Fuchs und bei mir in Heidelberg sitzen heute zwei Expertinnen fürs gesprochene Wort.
Die Gäste: Maite Nguyen Kim ist Wissenschaftsjournalistin und promovierte Chemikerin. Sie begeistert ein Millionenpublikum auf ihrem YouTube-Kanal MyLab für wissenschaftliche Zusammenhänge. Bekannt wurde sie auch als Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks. Die Autorin des Bestsellers Komisch, alles chemisch wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Bundesverdienstkreuz.
Herzlich willkommen, Maite Nguyen Kim.
Danke für die Einladung.
Und Glückwunsch zu jetzt über 1 Million Abonnenten von MyLab. Und zum Gewinn der goldenen Kamera Kategorie Best of Information beim Digital Award. Meine Güte.
Gratulation. Danke.
Nina Janich ist Sprachwissenschaftlerin und Professorin für germanistische Linguistik an der Technischen Universität Darmstadt. Seit 2011 ruft sie als Jury-Sprecherin das Unwort des Jahres aus. Sie untersucht, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommunizieren und wie verständlich das für andere Zielgruppen ist. Zudem forscht sie zu Werbe- und Wirtschaftstexten und zur sich beständig ändernden Sprachkultur.
Herzlich willkommen, Nina Janich.
Dankeschön für die Einladung.
Ich habe mich gefragt, wann haben Sie das letzte Mal so richtig über ein Wort nachgegrübelt? Können Sie sich noch erinnern, warum?
Also wenn wir Skripte für MyLab schreiben, also die Videos sind ja idealerweise aufs Wort durchgeskriptet. Ich halte mich da beim Dreh nicht unbedingt genau dran, aber wir denken schon sehr, sehr viel drüber nach. Ich muss mal gerade überlegen, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt. Na, selbst sei es so etwas wie oft oder meistens oder ob es viele oder einige sind. Selbst über solche Sachen denken wir dann oft länger nach, damit wir da nichts Falsches sagen.
Wie ist es bei Ihnen, Frau Janich?
Ich denke täglich und fast immer über jedes Wort nach. Also, aber eben zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Also natürlich, wenn ich einen wissenschaftlichen Text schreibe, weil ich versuche klar zu sein, weil ich versuche, die Komplexität zu erfassen und weil ich da immer wieder prüfen muss, dass ich nicht dann sozusagen auch sprachlich wieder zu komplex werde, also die Sätze zu lang baue, zu sehr ineinander verschachtel, weil ich immer noch was präzisiere und noch was präzisiere. Aber auch wenn ich zum Beispiel Glückwunschkarten schreibe zum Geburtstag, also wie schreibe ich die so, dass die zu der Person passen? Ich schreibe sehr viele Glückwunschkarten und dass ich nicht immer selber schreibe, weil meine Angst ist, irgendwann lesen die alle mal die anderen Karten und dann ist überall das Gleiche drin. Und auch da ist es wichtig, wie komme ich zu Variationen, die zur Person passt.
Oh, also so viel denke ich dann auch nicht drüber nach.
Ja, aber ich denke natürlich gern, also es ist ein Grund, warum ich das bin, was ich bin, weil mir das Spaß macht. Und ich höre aber auch sehr gerne zu und höre meinen Kindern sehr gern zu, was die sprachlich machen. Das ist sehr amüsant. Und ich höre natürlich auch professionellen Sprechern viel zu und aber es ist, ich kann mich trotzdem natürlich auch unterhalten, ohne dauernd ohne mit dem Ohr, ist das jetzt das richtige Wort oder so. Aber ich bemerke natürlich viele Dinge, die ich einfach aufgrund meiner Arbeit sozusagen erkenne als typische Fehler zum Beispiel oder als typisch dialektale Phänomene oder so.
Darf ich fragen, wie alt Ihre Kinder sind und was Sie genau amüsant finden?
Ja, die sind jetzt 11, fast 13, fast 15. Mhm. Und ich habe, seit sie reden, ein Buch angelegt, wo ich so die lustigsten Sprüche mal aufschreibe, die ich dann an Weihnachten immer so an die Freunde als so einen Familienbrief schicke. Und die Jüngste zum Beispiel vor kurzem abends gesagt im Bett, ich muss jetzt mal was sagen, mein bester Freund ist mein Bett. Und das hat sie dann auch begründet.
Ja.
Solche Dinge, aber es ist natürlich auch lustig, wenn sie zum Beispiel sehr früh anfangen, Fremdwörter zu verwenden, von denen man gar nicht wusste, dass sie sie schon kennen, oder wenn sie die Wörter falsch verwenden am Anfang, das machen sie jetzt nicht mehr so oft. Aber also wenn sie zum Beispiel sagen, du Gute, und damit meinen sie immer, du hast es gut. Das habe ich, ist sozusagen auch eine ganz familienspezifische Art und Weise.
Sind Sie sprachlich strenger als eine vielleicht andere Mutter?
Das müssten Sie jetzt meine Kinder fragen. Ich fürchte ja, aber ich glaube, sie werden darüber hinwegkommen. Ich bin ja auch mit einem Philosophen als Vater aufgewachsen, der auch immer bei jeder Frage zur Hausaufgabe gesagt hat, du musst jetzt erstmal definieren, was meinst du denn überhaupt mit Revolution? Meinst du die vielleicht eher Revolte und so weiter? Also das prägt einen wahrscheinlich schon, aber sie nehmen das mit Großmut hin.
Du oder sie und andere komplexe Fragen.
Wissen Sie, über was ich vor diesem Podcast nachgegrübelt habe? Das war, ich glaube, die komplizierteste Frage, die es im Deutschen wahrscheinlich überhaupt gibt. Nämlich die Frage, wie man richtig, höflich, herzlich, aber vielleicht auch mit der nötigen Distanz mit diesem Du und dem Sie umgeht. Mhm. Also wie wir uns ganz normal ansprechen im Alltag, weil da gibt es ja auch haufenweise Möglichkeiten, Missverständnisse zu kreieren. Und deswegen dachte ich, wann, wenn nicht heute, reden wir genau darüber mal, weil, und jetzt erkläre ich Ihnen auch, warum mir das so kompliziert erscheint, bei Frau Nguyen Kim, die kenne ich natürlich und schätze sie aus dem Fernsehen. Das heißt, dieses Fernsehen heißt heute YouTube und da pflegt sie...
Und mit
sie,
Fernsehen meine ich YouTube, sehr schön.
Da pflegt sie eine direkte...
Liebe Quarks-Kollegen, bitte.
Nein, es war jetzt nichts dagegen, aber okay, da pflegt sie so eine direkte, unkomplizierte... Ich sage jetzt mal kumpelhafte Sprache. Und Frau Nguyen Kim ist für mich dort die Mai und die Mai Tee oder die Mai Tee. Und ich bin einer der Freunde der Sonne, vermutlich. Nur, dass ich halt keinen Tee, sondern Kaffee trinke. Also so habe ich jetzt indirekt eine Beziehung. Und glücklicherweise, ohne dass wir uns schon direkt kennengelernt haben, bin ich auch freier Dozent am NAVIC, am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation, und darf immer netterweise und sehr erfreut jedes Mal die Videos von Mai Tee ankündigen. Gut, also da gibt es genau diese indirekte Beziehung. Und dann haben wir, Frau Janich, uns natürlich vorher auch schon geschrieben. Das war so eine herzliche Beziehung, ein herzliches Sie. Und so ist es eigentlich auch bei Treffen sich Welten üblich. Und jetzt habe ich natürlich genau diese komplexe Frage, die ich irgendwie spannend fand, an Sie beide zurückzuspielen. Ich kann ja jetzt nicht Sie duzen und Sie siezen. Ist das so kompliziert, wie ich es mir mache, oder wie gehen Sie damit um?
Das ist so kompliziert, glaube ich. Es ist, und Sie erst, was
ja,
sagen?
Ja, also meine Eltern kommen ja aus Vietnam, und im Vietnamesischen ist das noch viel komplizierter. Also so wie es bei im Deutschen Du und Sie gibt, gibt es im Vietnamesischen, ich weiß gar nicht, unzählige Ansprachen. Und das Gemeine ist, man kann es nicht umgehen. Also wenn ich im Deutschen nicht sicher bin, ob ich jemanden duze oder sieze, kann ich das irgendwie mit seltsamen Satzkonstruktionen vermeiden. Aber auch das Ich ist im Vietnamesischen immer in Bezug auf die Person, mit der ich spreche. Das ist ganz spannend.
Okay. Ja.
Und deswegen, in Vietnam hat vieles mit Respekt zum Beispiel vor dem Alter zu tun. Das heißt, wenn zum Beispiel meine Eltern über meinen Mann sprechen und das Wort er benutzen, also auch er und sie ist nicht ein Wort, sondern ist immer in Bezug, dann benutzen die ein bestimmtes Wort. Also das heißt nor, also sie sagen dann, wenn sie über meinen Mann sprechen, nor. Wenn ich das aber sage über ihn, dann wirkt das im Vietnamesischen sehr respektlos, weil ich ja so alt bin wie er und müsste da was anderes sagen. Mhm. Und da ich immer so spreche wie meine Eltern, weil ich ja hier aufgewachsen bin und Deutsch meine Muttersprache ist, traue ich mich überhaupt nicht, wenn ich zum Beispiel, sagen wir, in einem Restaurant als Vietnamesin identifiziert werde und dann der Kellner mit mir Vietnamesisch reden möchte, traue ich mich überhaupt nicht, weil ich Angst habe, immer was Falsches zu sagen. Und da ist es im Deutschen irgendwie verhältnismäßig unkompliziert. Und was mich betrifft, habe ich auch erst in letzter Zeit verstärkt darüber nachgedacht, weil ich auch vom Typ her jemand bin, ich werde gerne geduzt. Also ich bin jetzt 33 und fühle mich, ich fühle mich halt immer noch jung. Man wird ja auch im Berufsleben bin ich immer überall die Junge, ja.
Und genießen Sie das.
Ich habe nichts dagegen, geduzt zu werden. Ich habe jetzt aber angefangen, da besser drauf zu achten, weil mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich sitze, sagen wir, in einer Talkshow. Und also in einer Polit-Talkshow zum Beispiel. Und alle werden gesiezt, oder ich werde dann meistens auch gesiezt, aber alle werden mit dem Nachnamen angesprochen, außer ich.
Und warum?
Ich denke, das liegt vielleicht einerseits an YouTube tatsächlich. Für mich ist es ganz logisch, dass Sprache natürlich mit dem Kontext zu tun hat. Nur weil ich auf YouTube mich duzen lasse, sag ich mal, auch wenn die Leute nicht direkt mit mir sprechen können, aber ich würde schon sagen, bei Meile duzen wir uns sozusagen, heißt es ja noch lange nicht, dass ich nicht auch eine erwachsene Frau bin. Und wenn ich jetzt in der Polit-Talkshow sitze und alle anderen mit dem Nachnamen angesprochen werde, finde ich es eigentlich seltsam. Mhm. Und mir ist das aber erst selber aufgefallen, nachdem zum Beispiel bei Twitter, ja, Leute drauf, denen das aufgefallen ist und gesagt haben, das ist eine Unverschämtheit, dass die Mai hier, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, mir macht das eigentlich gar nichts aus, aber die Leute haben recht, ja. Ich habe ja auch eine repräsentative Rolle für andere junge Frauen oder auch jüngere Mädchen. Mhm. Und ich möchte auf keinen Fall, dass irgendwie der Eindruck erweckt wird, nur weil ich als junge Frau irgendwo sitze, wird mir sprachlich nicht derselbe Respekt entgegengebracht. Und seitdem achte ich da sehr drauf. Was Ähnliches ist zum Beispiel auch, dass ich oft gefragt werde, ob ich auf meinen Doktortitel bestehe bei der Ankündigung oder so. Und da bin ich auch so, nee, überhaupt nicht. Ja, ich mache mir überhaupt nicht viel draus. Und in letzter Zeit gucke ich dann auch, was ist denn mit den anderen Leuten, die da sind, wenn ich auf einem Panel bin und alle werden mit Doktor, Professor irgendwas angesprochen und hier kommt noch die Mai. Ja. Dann bin ich inzwischen auch so, nee, ich möchte es einfach so handhaben, ich möchte das so machen, wie alle anderen angesprochen werden, weil ich da auch denke, ich muss da auch als junge Frau dann gewisses, ja, irgendwie den Respekt nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen einfordern.
Ja, das würde ich aber genauso sehen. Also ich glaube auch, dass der Grund, dass es zwei Gründe gibt. Einmal sozusagen die Figur Mighty, die YouTube-Figur, als die sie dann in solchen Gesprächen natürlich erstmal auch oft sind. Oder das ist vielleicht auch einer der Gründe der Einladung oder so. Aber ich finde auch, dass es eben neben der Figur gibt es die Person. Und da würde ich das auch völlig unterstützen, dass diese Art von Respekt nötig ist. Ich habe das auch, als ich jünger war, ich bin jetzt 51, mir passiert es nicht mehr so oft, aber es gibt so, dass zum Beispiel manchmal Professoren oder dann auch Kollegen, gerade Ältere, meinten, sie könnten mich mit dem Vornamen anreden. Dann fängt das schon an mit der Mail, liebe Nina Janich oder sehr geehrte Nina Janich. Ne? So nach dem Motto, wollen Sie mir nicht das Du anbieten? Das mache ich dann immer nicht. Also von daher glaube ich, ist das schon auch, also haben es junge Frauen auch schwerer, genau diese Art von Respekt einzufordern. Super spannend fand ich das über Vietnam. Das hätte ich sozusagen jetzt aus sprachwissenschaftlicher Perspektive ohne so eine eigene Fremdkulturerfahrung auch gesagt, dass das hochkulturspezifisch ist. Ne? Also das fängt ja an im Englischen, dass man, wenn man das im Deutschen mal gelernt hat, immer überlegt, und wie mache ich das dann im Englischen, wenn ich nur you habe? Kann ich dann eigentlich zum Beispiel den Vornamen auch in informellen Kontexten verwenden oder ist der dann da eigentlich schon zu persönlich? Weil ich habe ja dann nicht mehr das Sie. Umgekehrt kenne ich aber zum Beispiel viele skandinavische Kollegen in Dänemark, in Finnland und so. Und die haben eigentlich an der Uni ganz verbreitet so ein informelles Du, was kein Freundschafts-Du ist. Ne? Also das heißt, da duzen sich alle, auch Dozenten und Studierende, ohne dass das gleich wie im Deutschen so ein bisschen suggeriert, wir würden uns kennen, gibt gar keine Hierarchien mehr oder wir sind befreundet oder gut bekannt.
Ist das dann ein eigenes Wort?
Nee, oder das ist einfach,
nur der Kontext.
Ja, und deswegen haben auch die Studierenden Probleme, wenn die dann nach Deutschland zum Beispiel im Austauschstudium kommen. Eine Finnin meinte mal, hallo Frau Janich, ich habe alle deine Texte gelesen. Also weil sie wirklich grammatisch das nicht
wie in der
nicht
Grundschule
gewöhnt sind. Genau. Und was ich, wir haben aber eben auch chinesische Studierende und von denen weiß ich auch, dass das, also auch zum Beispiel die Rolle von Vornamen oder Nachnamen ganz unterschiedlich sind. Also sehr spannend fand ich, hatte eine vor einigen Jahren betreut, eine Chinesin aus Shanghai, die ihren Doktor gemacht hat. Und die war für mich immer Frau Yu, weil das ihr Nachname ist. Jetzt duzen wir uns und jetzt ist sie Yu. Weil sie sagt ihr, und ich rede sie jetzt einfach wie, als wäre das ihr Vorname an, weil sie sagt, ihr Vorname ist eigentlich ein, den verwendet man eigentlich überhaupt nur in auch besonderen Kontexten. Und das ist, also zum Beispiel, dafür kennen wir uns nicht gut genug. Ich habe eigentlich nicht das Recht, ihren Vornamen zu verwenden. Und wenn, dann verwendet man den Vornamen gleich in der Kombination mit dem Nachnamen, damit das, weil genau solche Differenzierungen von Alter, familiärem Grad, Geschlecht manchmal auch und so, da eine Rolle spielen.
Ne? Das ist also, das ist so super spannend, was man, wie man das einsetzen kann. Sagen wir, ich spreche jetzt mit jemandem im Vietnamesischen, der genauso alt ist wie ich ungefähr. Und dann gibt's verschiedene Wörter, je nachdem, ob ich diese Person gar nicht kenne, ob wir Bekannte sind oder ob wir gute Freunde sind. Und da kann man halt spannende Sachen machen. Zum Beispiel kann man so flirten, indem man nicht das angemessene Du verwendet, sondern eins, das würde man sich schon besser kennen. Ja. Andersrum kann man so natürlich auch toll streiten. Ne? Ja. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann streiten würde auf Vietnamesisch und dann ganz sauer bin, würde ich dann zum Beispiel ein Du verwenden können, als würden wir uns nicht kennen und solche Sachen. Und ich finde, das Spannende daran ist, dass sich in der Sprache immer auch die Kultur widerspiegelt. Denn für mich, also ich kenne ja beide Kulturen gut, in der vietnamesischen Kultur stellt man sich auch grundsätzlich viel mehr in Bezug zu anderen Personen. Ich finde das ganz bezeichnend, dass es im Vietnamesischen nicht ein Ich gibt, sondern ne, ich bin entweder eine Tochter oder eine Ehefrau oder eine Mutter oder eine Freundin. Das ist im Deutschen ist man dann viel individueller. Da bin ich, ich und das war's.
Vom Sagen und vom Meinen.
In der Zeit, in der ich auf Deutsch geantwortet habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass meine Eltern sehr gut Deutsch sprechen und immer verstehen, was ich sage natürlich, aber nicht unbedingt immer, was ich meine.
Muttersprache ist, glaube ich, tatsächlich ein Identifikationsbegriff geworden. Das heißt, sie entscheiden, weil sie mehrsprachig aufgewachsen sind, welche der Sprachen welche Rolle für sie spielt.
Wir sind schon mitten in der Faszination Sprache. Was fasziniert an einer Sprache? Wie würden Sie das in Worte fassen?
Wow. Ich habe nur gedacht, dass Sprache ist irgendwie die einfachste und gleichzeitig die schwierigste Art der Kommunikation. Darüber habe ich jetzt nachgedacht, seit ich ein Baby zu Hause habe. Die Kleine ist jetzt 8 Monate alt und fängt jetzt an, so Mama, Mama zu reden. Das ist ganz süß. Und sowohl bei ihr als auch, weiß ich, wenn ich zum Beispiel Tierdokus schaue oder Tiere beobachte, denke ich halt ganz oft, wow, die können, also wie gut wir es haben, dass wir sprechen können. Also zum Beispiel beim Baby, ein Baby kann dann immer nur schreien oder weinen. Und dann haben mein Mann und ich auch mal gesagt, ach, ja, was denkt sie bloß wohl? Und wie schlimm für sie, dass sie sich gar nicht ausdrücken kann. Sie kann immer nur weinen, das arme, ja schon das arme Tierchen. Also fast deswegen kommen mir Babys fast schon manchmal so vor wie so kleine Tierchen, die so ganz hilflos und natürlich unschuldig sind. Und ich denke aber auch an, weiß nicht, Löwinnen, die zusammen jagen, wo ich immer wieder fasziniert bin, wie die sich koordinieren. Die können überhaupt nicht miteinander sprechen. Und da haben wir Menschen es natürlich total einfach, wenn man sagt, es gibt eine Sprache und ich kann einfach sagen, was ich möchte oder was ich denke. Und gleichzeitig macht das vieles dann auch wieder so kompliziert. Und auch wieder, weil ich zweisprachig ja aufgewachsen bin, da habe ich auch ein persönliches Verhältnis dazu, weil ich, also ich würde sagen, Deutsch ist meine Muttersprache. Frau Janich, Sie können gleich sagen, ob das überhaupt so definitionsgemäß korrekt ist, weil meine erste Sprache tatsächlich Vietnamesisch war. Also als ich in den Kindergarten kam, konnte ich noch kein Deutsch, weil meine Eltern, die sprechen super Deutsch, aber die haben halt einen Akzent und haben für sich beschlossen, dann zu Hause nur Vietnamesisch zu sprechen, weil sie wollten nicht, dass mein Bruder und ich noch den Akzent übernehmen. Und das war auch gar kein Problem, weil ich es in kürzester Zeit gelernt habe im Kindergarten. Und im Laufe der Grundschule haben mein Bruder und ich, mein Bruder ist älter, angefangen miteinander Deutsch zu sprechen. Und natürlich war uns damals, gerade in dem Alter, war es uns dann irgendwann peinlich, Vietnamesisch zu sprechen, weil das war ja ein Xing Chang Chong. Da wurden wir auch so ein bisschen, wurde man natürlich voll gehänselt. Und dann haben wir aufgehört, Vietnamesisch zu sprechen. Und zu Hause war es dann lange Zeit so, dass meine Eltern Vietnamesisch sprachen und mein Bruder und ich auf Deutsch geantwortet haben. Wir wurden auch immer wieder darauf angesprochen, wenn wir unterwegs waren, ja. Weil die Deutschen um uns herum halt immer nur die eine Seite des Gesprächs verstanden haben, das faszinierend fanden. Und bei meinem Bruder ist es immer noch so. Und ich habe mich dann irgendwann zusammengerissen und habe in mehreren Anläufen mir das wieder erarbeitet, ja, dass ich jetzt auch wieder Vietnamesisch spreche. Und das ist ganz interessant, weil in der Zeit, in der ich auf Deutsch geantwortet habe, ist mir immer wieder aufgefallen, dass meine Eltern zwar total, also sehr gut Deutsch sprechen und immer verstehen, was ich sage natürlich, aber nicht unbedingt immer, was ich meine. Also dieses ganz Feine zwischen den Zeilen, was ich zum Beispiel bei Ihnen noch ganz gut verstanden habe, weil ich glaube, mein passives Vietnamesisch immer auf Muttersprachenniveau geblieben ist, also das Verstehen, das Zuhören. Und seit ich selbst wieder mit ihnen Vietnamesisch spreche, verstehen wir uns einfach besser. Und das ist irgendwie spannend. Ja.
Da stecken schon ganz viele Aspekte natürlich drin, die will ich auch gar nicht alle analysieren, zumal ich nicht in der Mehrsprachigkeitsforschung richtig drin stecke. Wenn ich mich richtig erinnere, ist wissenschaftlich üblicher von Erst- und Zweitspracherwerb und Fremdspracherwerb zu unterscheiden. Also Erstsprache ist, das wäre bei Ihnen dann ja schon Vietnamesisch. Und dann kommt der Zweitspracherwerb. Das ist aber eben einer, den man nicht wie eine Fremdsprache in der Schule, sondern in der Familie oder im Land, in dem man lebt, lernt. Und dann kommt die Fremdsprache, die man eigentlich erst in der Schule lernt, die wirklich dann auch eine Sprache ist, die man nicht alltäglich spricht. Und Muttersprache ist, glaube ich, tatsächlich ein Identifikationsbegriff auch inzwischen geworden. Mhm. Das heißt, Sie entscheiden, weil Sie mehrsprachig aufgewachsen sind, welche der Sprachen welche Rolle für Sie spielt. Ne? Und das kann natürlich auch mit den jeweiligen Gesprächspartnern zusammenhängen. Wir machen ab und zu mal Seminare in der Uni zum Thema Sprache und Identität. Und da sind die aus mehrsprachigen Familien immer ganz spannende Gesprächspartner. Ne? Weil, also ich hatte einen russischen Studenten, der gesagt hat, er konnte eben so wie Sie auch, der hat eigentlich sehr früh, er ist noch in Russland geboren, aber er hat praktisch Deutsch als kleines Kind akzentfrei gelernt. Und hat aber gemerkt, dass er, weil er eben aus einer russischen Familie kommt, nie so richtig zu den Deutschen gehört hat, zu den deutschen Freunden. Er war eben immer der Russe. Und das hat dann auch was mit ihm gemacht und er hat sich einen russischen Akzent wieder antrainiert und kann jetzt nur noch mit russischem Akzent, also leicht russischem Akzent sprechen. Weil er sozusagen gesehen hat, also irgendwie war die Identität eben ein bisschen deutsch und ein bisschen russisch. Mhm. Und dadurch hat er das irgendwie sozusagen, konnte er das ausleben. Und dann gibt es noch die Familiensprache, aber die scheint ja bei Ihnen eben auch nicht festgelegt zu sein auf das Vietnamesische, außer sozusagen die Eltern geben das so vor. Und dann
ja, außerdem meine Eltern benutzen noch so viele deutsche Wörter, sodass ich, wenn ich vietnamesische Nachrichten schaue, kaum was verstehe, muss ich zugeben.
Okay.
Ich selbst dieses Vokabular gar nicht habe, meine Eltern natürlich schon, aber sie benutzen, sie reden halt eine Mischsprache zu Hause.
Ja. Und ich glaube, so ein bisschen dieses mit dem sich am besten verstehen in einer bestimmten Sprache, obwohl alle beide Sprachen können, das ist so ein bisschen wie im Dialekt, ne? Dass also auch Dialektsprecher, ich habe das leider nie gelernt, obwohl ich einen bayerischen Vater und eine schwäbische Mutter habe, aber ich kann nur Standarddeutsch, nur Hochdeutsch und kann keinen dieser Dialekte.
Schade.
Das finde ich auch. Aber ich habe auch da überhaupt keine Begabung dafür.
Sischee.
Und aufgewachsen bin ich eigentlich hauptsächlich in Hessen. Und das ist auch interessant, dass eben Dialektsprecher oft sagen, also bestimmt also so richtig gut verstehen, gerade eben auch, wenn es ums Emotionale geht und um so das Innenleben und nicht nur um praktische Dinge im Alltag, dann ist eigentlich der Dialekt irgendwie ausdrucksstärker.
Wie korrekt ist Sprache?
Der Kampf mit Hilfe von Sprache, das ist ja immer schon der Fall gewesen, also seit sich Menschen als Gesellschaft irgendwie organisieren müssen.
Für mich ist es nicht unbedingt zielführend, wenn man konsequent durchgendert, ohne weiter drüber nachzudenken, sondern das wirklich im Kontext sieht. Weil ich finde es zum Beispiel auch ganz stark, wenn ich als Chemikerin zu sehen bin vor der Kamera und sage, wir Chemiker.
Gerade ist ja so eine Zeit, zumindest nach meinem Gefühl, wo wir sehr viel und sehr häufig und in den sozialen Medien quasi 24/7 über Sprache nachdenken und ziemlich emotional manchmal auch weit darüber hinaus diskutieren. Können Sie nachvollziehen, warum wir uns in vielerlei Hinsicht gerade so viel Gedanken über Sprachen machen. Also geht es um gendergerechte Sprache, klimagerechte Sprache, antirassistische Sprache. Es gibt ja quasi ganz viele Bewegungen, die sagen, wir müssen an unserer Sprache was tun. Woher kommt das, dass das jetzt gerade so gefühlt so viel Raum einnimmt?
Also mit einem historischen Blick würde ich sagen, ist das immer, also wird über Sprache, werden Positionierungen geschaffen, werden ja Weltbilder, drücken sich da auch aus. Wir hatten jetzt ja an dem Beispiel Fremdsprachen schon, dass wie viel kulturgebunden ist. Und das ist natürlich auch innerhalb einer Sprache, wenn es um verschiedene Bevölkerungsgruppen geht. Also sozusagen, wir reden auch in der Linguistik zum Beispiel von Fachsprachen, von Jugendsprache, von Gruppensprachen. Also Sprache ist das, was Gruppen sozusagen verbindet über gemeinsame Interessen, über gemeinsame Sozialisierung, über gemeinsame Herkunft oder sowas. Und in der Politik oder auch im gesellschaftlichen Gespräch, da kann man dann nicht mehr so viel nur mit Kindern, dass man eben auch einfach durch Kuscheln, durch Mimik und so sehr viel macht, sondern da läuft eben sehr viel vor allem über die Sprache. Manchmal ja situationsentbunden. Ne? Das heißt, also wir sehen nicht, wie der andere klingt, aussieht und sich bewegt dabei. Und dadurch kommt Sprache in der öffentlichen Kommunikation schon ein ganz besonderes Gewicht zu, weil man eben vor allem auf Sprache angewiesen ist. Und je mehr man in Krisensituationen ist oder in Situationen, die für große Bevölkerungsteile angsterregend sind oder wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, ja, das ist wie im Wahlkampf. Und jetzt haben wir sozusagen, sind die Themen eben gerade besonders wichtig. Das führt dazu, dass es neue Ausdrucksbedürfnisse gibt und dass es natürlich Polarisierung gibt. Und sozusagen, dass der Kampf mit Hilfe von Sprache, das ist ja immer schon der Fall gewesen. Also seit sich Menschen als Gesellschaft irgendwie organisieren müssen. Und von daher, glaube ich, ist es gar nicht überraschend. Ich würde aber gerne schon nochmal einen Unterschied machen, wenn wir über Beispiele reden oder so. Und weil Sie so gesagt haben, es gibt so Bewegungen, die für das eine oder für das andere sich einsetzen. Aus meiner Sicht müssen wir einen Unterschied machen, ob wir über sowas wie Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache oder Rassismus, also Verzicht auf rassistische Ausdrücke, Verzicht auf antisemitische Ausdrücke und so weiter machen, wo es wirklich um Diskriminierung, um Fragen der Gerechtigkeit, der Sichtbarkeit von Bevölkerungsgruppen geht. Oder ob wir über sowas reden wie Klima, Biodiversität und so weiter und wo es um die Frage geht, wie drückt man sprachlich aus, dass es wichtig ist zu handeln, dass es eine Dringlichkeit gibt, dass es dass vielleicht was gefährlich ist oder sowas. Da geht es um völlig andere Sachen. Also ich würde sagen, sowas wie klimagerecht sprechen ist eine völlig andere Debatte als gendergerecht sprechen. Ja, weil einmal geht es um die Menschen und einmal geht es darum, wie reden wir über Themen so, dass wir politisch was erreichen zum Beispiel. Und das wollte ich nur systematisch getrennt haben.
Was sind die größten Unterschiede oder warum ist so wichtig, das zu trennen?
Weil einmal reden wir über Menschen, einmal reden wir über Sachen oder Sachverhalte. Und also das Klima, dem Klima selber ist ja völlig egal, wie wir darüber reden. Mhm. Und die Wahl, wie wir sprechen, wir sind ja so Beispiel eben, ne, reden wir über globale Erwärmung oder globale Erhitzung oder Klimawandel oder Klimakrise. Ich würde sagen, das hat oft, also vieles ist natürlich, wie bei dem anderen Thema auch, einfach nachlässig und dass man nicht genau darüber überlegt, welche Wörter man verwendet. Aber es ist sozusagen, es geht eher darum, was müssen wir tun, wie versucht man sachlich über die Zustände, Entwicklungen und so weiter zu reden und wie versucht man dann politische Positionen auszudrücken und Handeln zu erzeugen oder sowas. Während bei gendergerecht, nicht rassistisch, nicht antisemitisch und so weiter, geht es ja sozusagen völlig unabhängig von einer Position schon darum, wie andere Menschen im Gespräch sichtbar beteiligt oder in Texten beteiligt sind. Das kann ja zum Beispiel völlig ein Text, der jetzt völlig unpolitisch ist, unkompliziert, also Beispiel wissenschaftliche Aufsätze, Studierenden überlegen jetzt auch ständig bei jeder Seminararbeit, muss ich gendern oder nicht. Und hilft es mir, wenn ich eine Fußnote mache und sage, Frauen sind immer mitgemeint, aber der Lesbarkeit des Textes wegen schreibe ich immer nur die männliche Form. Das sind, glaube ich, das ist eine völlig andere Frage, als wenn wir über Klima reden, ne? Und wie wir über das Klima reden und was wir damit bezwecken und ob wir auch durch die Sprache sichtbar machen, welche Position wir haben oder nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Nguyen Kim das vielleicht ein bisschen anders sieht, weil die Frage beim Klima ist ja auch, letztlich betrifft es auch Menschen. Wie sehen Sie das?
Ja, also gefühlt mache ich mir über so Dinge wie bezeichne ich jetzt Klimawandel oder die Klimakrise, darüber mache ich mir im Alltag auf jeden Fall mehr Gedanken. Also anfangs habe ich, glaube ich, eher von Klimawandel gesprochen. Dann bin ich übergegangen, eher Erderwärmung zu sagen, weil ich dachte, Wandel ist so, das kann ja in alle Richtungen gehen und man muss das Kind beim Namen nennen. Dann ist mir aufgefallen, dass manche Erderwärmung vielleicht sogar positiv sehen. Das ist ja Erwärmung, das klingt ja irgendwie nicht so schlimm. Sodass ich jetzt in letzter Zeit versuche, eher von einer Klimakrise zu sprechen und dann aber auch sagen würde, eine Klimakatastrophe, das wäre zu viel des Guten. Also darüber mache ich mir schon viele Gedanken, was jetzt zum Beispiel gendergerechte Sprache angeht. Insbesondere das ist für mich nochmal eine andere Frage als zum Beispiel antirassistische Sprache zu benutzen oder bestimmte verletzende, diskriminierende Ausdrücke. Da ist meine persönliche Meinung, ne, selbst wenn ich das vielleicht persönlich nicht nachvollziehen kann oder ich jetzt irgendeinen Begriff nicht schlimm finde, wenn mir jemand anderes sagt, das ist beleidigend, das ist diskriminierend, wie auch immer, dann benutze ich den einfach nicht mehr. Also ich weiß überhaupt nicht, warum, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, warum da manche sich in irgendeinem Recht oder so verletzt fühlen. Das ist doch jetzt wirklich nicht so viel verlangt. Ja. Es gibt so viele Wörter. Beim Gendern ist es für mich fast ähnlich, deswegen habe ich auch nachgefragt, ähnlich wie jetzt bei der Frage, was für ein Wort benutze ich für den Klimawandel oder die Klimakrise. Weil da verfolge ich zumindest auch ein Ziel. Also zum Beispiel ist mein Ziel, gerade als Naturwissenschaftlerin, die jetzt in der Öffentlichkeit steht, als, ja, manche würden sagen, ich bin auch Influencerin, ja. Wie spreche ich Mädchen wie jungen Frauen wie Männer an? Und ich könnte natürlich einfach konsequent durchgendern und ich mache das bewusst nicht. Also ich mache mir da zwar viele Gedanken und ich gender tatsächlich oft nicht, aber weil ich weiß, dass ich zum Beispiel immer zu sehen bin und weil ich weiß, dass ich mich als Naturwissenschaftlerin darstelle. Und ich versuche das immer auf verschiedene Art und Weisen zu machen, wenn ich zum Beispiel ich erkläre irgendwas anhand eines konkreten Beispiels und dann sage ich manchmal anstatt, das ist wie bei Ärzten oder wenn Ärzte Patienten behandeln, dann sage ich zum Beispiel, stellt euch vor, wenn eine Ärztin einen Patienten behandelt, dann sage ich das zum Beispiel so. Aber ich mache das nicht, ich entscheide das wirklich bei jedem von Fall zu Fall. Ich mache das nicht grundsätzlich und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wenn man zum Beispiel jeder gendert. Weil wenn man sagt, die Chemiker, dann sind sowohl Chemikerinnen als auch Chemiker gemeint. Aber Chemikerinnen fühlen sich nicht angesprochen. Dann möchte ich das irgendwie ändern. Dann möchte ich auch Chemikerinnen ansprechen. Ich denke nicht, dass sich Frauen bei jeder nicht angesprochen fühlen. Und wo ich dann das Problem sehe, ist, dass wenn wir das langfristig etablieren, dass man dann das immer nur dadurch, dass man es konkreter macht, vielleicht noch eher Menschen ausschließt. Zum Beispiel Menschen, die dann sich eben, was weiß ich, nicht weder dem einen noch dem anderen Geschlecht irgendwie zuordnen und so weiter. Deswegen fände ich es eigentlich besser, wenn man sich auf einen Begriff haben würde, der als genderneutral wahrgenommen wird. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass es gleichzeitig auch die männliche Form ist bei uns in der deutschen Sprache. Aber ich denke, meiner Meinung nach, ich habe länger in den USA gelebt, haben wir dort zum Beispiel dieselben Gender-Klischees, obwohl die eine nicht gegenderte Sprache haben. Und ich glaube, also ich würde mir wünschen, die Menschen würden sich mehr Gedanken über den Sinn machen und den Kontext. Es geht für mich immer um den Kontext. Und für mich ist es nicht unbedingt zielführend, wenn man konsequent durchgendert, ohne weiter drüber nachzudenken, sondern das wirklich im Kontext sieht. Weil ich finde es zum Beispiel auch ganz stark, wenn ich als Chemikerin zu sehen bin vor der Kamera und sage, wir Chemiker. Da trage ich ja auch etwas dazu bei, um das Wort Chemiker, mit dem Wort Chemiker vielleicht andere Bilder zu verknüpfen.
Würden Sie denn auch sagen, ich Chemiker?
Ich bin Chemiker? Das habe ich früher oft gesagt. Und inzwischen versuche ich das aber eher zu vermeiden, weil dann geht vielleicht dann doch zu weit. Also ich würde so schon sagen, wir Chemiker, sage ich dann doch ganz oft bewusst. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit, sag ich mal, vor 2 Jahren oder so, ich mache jetzt auch seit gar nicht so langer Zeit, seit 4 Jahren oder so mache ich YouTube und lerne selbst noch. Und ich habe oft gesagt, ich bin Chemiker. Und ich glaube, das ist vielleicht unter Chemikern sogar ganz üblich, dass es auch Frauen so sagen und mit einem Selbstverständnis. Und das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Also ich bin Chemikerin, ja.
Klaus-Schirra-Stiftung. 25 Jahre Förderung von Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik. 25 Jahre Wissenschaftskommunikation.
gehe noch mal kurz auf die Vogelperspektive, gucken auf diese Sprachdebatten, die hier, wie man sieht, sehr virulent sind. Finden die gesamtgesellschaftlich statt oder sind das eher Kammern, Echokammern, Kreise, die das debattieren? Wie viel verändert das die gesamte Gesellschaft aus Ihrem Blick?
Also ich glaube, das ist hochakademisch. Ja. Das ist auch mit ein Problem, das ich habe, weil ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir uns über Gendergerechtigkeit Gedanken machen. Antirassismus und Antisemitismus ist ja alles, geht ja alles in dieselbe Richtung. Wir wollen halt wir wollen alle Menschen dieser Gesellschaft abbilden und auch ansprechen. Und was wir aber bei all dem tun, ist, glaube ich, nur alles sehr akademisch zu sehen. Das ist ja auch der größte Aufreger, der mir immer wieder begegnet im Internet, ist, dass Leute sagen, habt ihr denn keine anderen Probleme? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen Whataboutism, klar, nur weil es größere Probleme gibt. Das ist ja an sich kein gutes Argument, da müssten wir in Deutschland über gar nichts mehr reden. Verhältnismäßig haben wir dann gar keine, hat niemand Probleme. Aber natürlich, es ist, je nachdem, aus was meine persönliche Situation ist, ist halt ranked, dass zum Beispiel angesprochen werden oder das Gender natürlich auf meiner Problemliste irgendwo weiter unten in der Priority Queue, ja, wie man mit der Informatik sagt. Aber und da denke ich schon, dass man vielleicht Leute verliert, ja, weil das... ich glaube, da muss man auch noch mitdenken, wenn man an Diversity denkt. Ne? Das ist, dass wir auch nicht akademische Hintergründe eben auch ansprechen müssen. Und das ist, man muss, glaube ich, auch schon von der Luxussituation ausgehen, um halt über solche Sachen nachzudenken oder auch, ich sage jetzt mal platt, die Zeit und die Muße haben, über sowas nachzudenken. Keine Ahnung. Es ist ja auch, glaube ich, wenn ich jetzt an Alltagsrassismus denke, da ist es, glaube ich, sehr gängig, dass die Generation, zum Beispiel meine Eltern, die tatsächlich aus einem anderen Land kommen zum Beispiel, eine viel höhere Frustrationsgrenze haben, sage ich mal, was Alltagsrassismus betrifft. Und dass zumindest jemand wie ich, ich bin hier aufgewachsen, ich bin Deutsche, würde dann halt manche Sachen schon mal nicht akzeptieren, was für meine Eltern ganz normal ist. Da drückt sich aber natürlich auch aus, dass meine Eltern natürlich auch eine ganz andere Geschichte haben, einen ganz anderen Struggle hatten, ja, um jetzt in ein neues Land zu kommen. Ja. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bin ich ja, ich sag mal, ich habe ja schon das Privileg, oder deutsch zu sein, um mich darüber aufzuregen. Also ich weiß nicht, ob ich mich gut ausgedrückt habe, aber ich glaube schon, dass mit vielen diesen Debatten gewisses Privileg so eine Voraussetzung ist. Mhm.
Das glaube ich auch, dass das, also es ist, viele dieser Fragen sind sicherlich schwierig zu vermitteln. Andererseits wirken sie sich aufs Alltagsleben ganz vieler Menschen unmittelbar aus. Und deswegen, weil, das hatten wir ja vorhin schon, wir brauchen Sprache für jede Art von öffentlicher Kommunikation und auch ja sonst, ne, im Laden und beim Friseur und sonst was reden wir miteinander. Und ich habe bei vielen Positionen so eine entspannte Haltung, auch jetzt Anglizismen-Einfluss, ungrammatische Form in der Werbung. Das halte ich alles nicht für irgendwie gefährlich oder für problematisch. Und ich glaube auch, dass so hochemotionale Diskussionen über das Gender-Sternchen völlig deplatziert sind. Aber sie haben Folgen. Also ich habe gehört, es ist schon mal ein Forschungsantrag abgelehnt worden von einem Gutachter, weil Gendersternchen verwendet wurden oder auch wissenschaftliche Aufsätze bei Zeitschriften. Das würde ich sagen, das kann man nicht zu einer sachlichen Grundlage einer Ablehnung machen. Aber ich glaube, es ist ganz schwierig, die Grenze zu ziehen. Ab wann wird es von wichtig zu unwichtig? Wo ist die Grenze? Ja, wo ist es nur noch akademisch und eigentlich eben nur in irgendeiner Echokammer oder sowas? Weil es eben doch, also es gibt diese alte Debatte, müssen wir erst die Sprache ändern, dann ändern sich langsam auch Haltungen, oder müssen sich sowieso erst die Haltungen ändern, weil wenn ich nur Sprache vorschreibe, ja, dann funktioniert das nicht. Das ist von beiden Seiten ist. Es ist eben das eine nicht ohne das andere denkbar. Also Sie hatten eingangs ja mal gefragt, in der Vorbereitung auf das Gespräch, was ist für uns Sprache? Und aus meiner Sicht ist Sprache eben tatsächlich der Ausdruck des Denkens. Und wir können eine bestimmte Haltung, wir haben natürlich Gefühle, die wir nicht immer versprachlichen können, aber eine Haltung zu Dingen können wir, glaube ich, nicht ohne unabhängig von Sprache haben. Ja, also außer spontaner Antipathie oder Sympathie für irgendwas, was jemand gesagt oder gemacht oder man erlebt hat. Aber Aber eigentlich drückt sich das in Sprache aus. Und deswegen hat natürlich meine Haltung und mein Denken was damit zu tun, wie ich es sage und was ich sage. Und das geht eigentlich Hand in Hand. Also man kann sowohl sozusagen Sprache zum Anlass nehmen in der Diskussion, um bestimmte Haltungen anzugreifen oder zu diskutieren. Ist diese Haltung eigentlich vertretbar? Ja, also ich würde sagen, zum Beispiel NS-Vergleiche sind, das ist eigentlich eine Grenze. Die sollte in der öffentlichen Kommunikation war es lange Zeit tabu, Vergleiche zum Nationalsozialismus zu ziehen. Ja? Und eben,
also diese Grenzen sind ja schon längst gefallen.
Und das ist aus meiner Perspektive ein Ausdruck von Werteverlust und von Konsensverlust, was sozusagen die Bottomline ist. Ne? Was wirklich das Gemeinsame ist, auf dem man sich verständigt, was wir im Grundgesetz haben, was im Christentum festgelegt ist. Also so ein paar Sachen sind eigentlich nicht diskutabel. Ja? Also auch unabhängig vom Christentum. Aber Grundgesetz, ja, ich wollte bloß nicht jetzt eine religiöse Debatte. Also Grundgesetz legt ein paar Sachen fest, wo man sagen kann, da sollten wir nicht auf einmal gehen. Und davon entfernen wir uns aber zum Teil. Da verlieren wir gerade einen Konsens. Und das hat auch was mit der Art, was sprachlich möglich ist inzwischen, zu tun.
Wann aus Sprache Gewalt wird.
Ich finde schon unglaublich bedrückend und frustrierend diese, also sozusagen Dogmatismus, Dummheit, Brutalität, die Aggressivität, die sich in manchen Zuschriften ausdrückt, ne? Wo ich immer sage, wo kommt das denn her, dass man das gleich so emotional aggressiv macht?
Inzwischen fühle ich mich so nach ein paar Jahren YouTube-Schule, fühle ich mich in der Hinsicht manchmal so wie Superwoman, ja, Superwoman in Not Giving a Shit.
In meiner Social-Media-Timeline, da habe ich das hübsche Zitat gefunden. Zitat: Wenn jeder Müll ins Internet schreiben kann, braucht die Vernunft einen Lautsprecher. Das ist my tea. Zitat Ende. Und dann hatte ich mich ich fand den sehr, sehr nett, diesen Spruch, und hatte mich gefragt, wie man sich denn gerade auch in gewalttätigen Zeiten, also Sie haben ja in Corona-Zeiten wirklich viel über sich ergehen lassen müssen, auch an tatsächlichen Shitstorms von irgendwelchen veganen Köchen, wie man sich denn so als Lautsprecher mitten in diesem Shitstorm praktisch fühlt und was das für Sie bedeutet.
Also Ich bin da ganz entspannt, was vegane Köche betrifft, weil ich sag mal, wenn man jetzt nicht so eine große Reichweite hat, dann interessieren sich vegane Köche natürlich auch nicht für einen. Und wenn man schon auf dem Schirm landet, dann kann man auch entspannt sein. Ich denke dann immer, ich sitze doch am Ende am längeren Hebel. Ich habe meinen Kanal, ich bestimme da über die Inhalte, ich habe die redaktionelle Hoheit. Das den Menschen zu vermitteln, worüber ich denke, darüber muss man sprechen, das sollte jetzt gehört werden, das ist wichtig. Da habe ich das große Glück, darüber entscheiden zu können und muss mich da jetzt nicht, also mich nervt zum Beispiel auch, dass, also ich kann es nachvollziehen, dass manche Sachen so empörend sind, gerade wenn es um so ganz absurde Verschwörungstheorien gibt, die sich Menschen gegenseitig schicken, nicht weil sie dran glauben, sondern weil sie die Absurdität nicht alleine aushalten können oder jemanden brauchen, um mit ihm drüber lachen zu können. Da kann ich nur sagen, wir sind ja alle auch Sender, ja, heutzutage. Wir haben alle irgendwie eine Verantwortung, was wir verbreiten, was wir wichtig finden, wo wir das Spotlight drauf richten oder wo wir ein Lautsprecher sein möchten. Das ist mir natürlich jetzt sehr bewusst geworden, wird mir immer stärker bewusst, was schon schwindelerregend mit der Reichweite, die jetzt auch gewachsen ist bei mir. Aber ich denke, das sollten wir uns auch alle irgendwie bewusst machen, ja, weil darüber, also die absurdesten Theorien oder Ideen oder Ideologien, je öfter die wiederholt werden, je öfter man drüber spricht, desto mehr verschieben die sich ins gefühlt Wahre. Und das ist natürlich sehr gefährlich.
Aber jetzt mal nur das Berufliche und den Kopf mal beiseite, weil, also ich stehe nicht so in der Öffentlichkeit und ich frage mich, wie weh tut einem das? Lassen Sie das an sich ran, was Sie da alles lesen und hören müssen? Oder?
Ich bin, also vielleicht ist es einfach jetzt auch schon die mehrjährige Erfahrung und ich muss dazu sagen, als ich angefangen habe, mich der Öffentlichkeit auszusetzen in diesem Social-Media-Zeitalter. Also ich habe angefangen mit YouTube, da war ich schon 28 und das ist gut so. Ich glaube, früher wäre ich da nicht gut mit umgegangen. Und ich glaube, ich habe durch in den Jahren auch eine Gelassenheit entwickelt, die Ich glaube, ich war schon immer eher gelassen grundsätzlich als Typ, aber jetzt inzwischen fühle ich mich so nach ein paar Jahren YouTube-Schule, bin ich irgendwie wirklich, fühle ich mich in der Hinsicht manchmal so wie Superwoman. Ja? Also ich kann mich Superwoman in not giving a shit.
Das ist ja schön ausgedrückt, ja, ja. Das versuche ich auch immer. Das ist interessant, weil ich... Sie haben ja vorhin schon gesagt, ich mache das Unwort jetzt, also ich bin seit 20 Jahren in der Jury und jetzt 10 Jahre schon Sprecherin der Aktion. Und ich habe das Gefühl, es macht mich immer dünnhäutiger. Mhm. Obwohl es mir auch nichts ausmachen müsste. Ne? Mir geht das ja eigentlich so wie Ihnen. So, ich muss das erstens nicht lesen, ich lese auch gar nicht alles. Ich verfolge zum Beispiel überhaupt nicht die Berichterstattung darüber und die entsprechenden Kommentare. Das machen die Kollegen in der Jury, das mache ich gar nicht. Ich lese manchmal noch nicht mal die Briefe, die ich kriege, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich auf so einigermaßen sachlich zum Beispiel formulierte E-Mails antworte, dass das gar nicht, es ist kein Gesprächswunsch, sondern es ist nur der Wunsch, die eigene Meinung mir reinzudrücken und die Beurteilung. Also es geht nicht um Diskussion. Und das geht an der Idee der Aktion vorbei. Wir wollen eigentlich nur, wir wollen ja überhaupt keine Zensur oder Vorschrift, sondern wir wollen es zum Anlass nehmen für ein Gespräch über Sprache und über Reflexion über Sprache, was kann man sagen, was nicht, ne? Und wenn jemand sagt, ich hätte ein anderes Wort viel besser gefunden, dann haben wir schon was erreicht, ja? Die Unwortbegründungen kommen inzwischen in Schulbücher für Politik- und Wirtschaftsunterricht, für Deutschunterricht. Es hat sozusagen schon was bewirkt, dass die Leute anfangen, eben über Sprache nicht nur akademisch, sondern sozusagen gerade in bestimmten politischen Kontexten auch nachzudenken. Und von daher, wir werden auch von Journalisten ja oft gefragt, ob wir nicht sozusagen Rufer in der Wüste sind, weil die Stimmung und die Atmosphäre immer schwieriger wird. Sie hatten das schon gesagt, ne, dass man da heutzutage alles Mögliche schon sagen kann, ohne dass man als Politiker zum Beispiel zurücktreten muss. Und da würde ich jetzt auch mit dem Kopf sagen, ne, also sozusagen aus der Profession heraus, die Stimme der Vernunft braucht einen Lautsprecher oder eben Beharrlichkeit. Und man muss es eben, also nur weil man Rufer in der Wüste ist, heißt das nicht, dass man nicht aufhören muss. Dafür ist der Rufer in der Wüste da, dass der weiterruft. Ne? Und wenn wir diskutieren, ob wir nicht einfach aufhören sollten mit der Jury, weil es irgendwie nichts nützt, ja, dann gibt's natürlich auch immer wieder am Ende die Entscheidung zu sagen, nein, also gerade weil es immer schlimmer wird, muss man immer lauter und immer wieder etwas sagen. Und weil wir ja sozusagen Meinungsfreiheit vertreten und Sprachkritik üben, müssen wir auch sagen dürfen, was wir sprachlich kritisieren. Das ist ja ein typischer Vorwurf, wir würden die Meinungsfreiheit beschneiden wollen.
Ja, genau.
Da kann ich nur sagen, was ist das denn für eine Zuschrift? Ja, das ist sozusagen in sich schon paradox.
Ja, genau, das ist schon widerlegt.
Ja, in der Zuschrift schon widerlegt, genau. Aber ich muss sagen, dass ich sozusagen jetzt eben persönlich und mit dem Herzen gesprochen schon sozusagen, obwohl ich auch sagen würde, Gelassenheit ist eins meiner Lebensziele und die habe ich auch in vielen Stadien auch erreicht oder bei vielen Zusammenhängen, aber jetzt in Bezug auf solche so Shitstorms oder persönliche Rückmeldungen, würde ich sagen, da ich finde schon unglaublich bedrückend und frustrierend diese, also sozusagen Dogmatismus, Dummheit, Brutalität, die Aggressivität, die sich in manchen Zuschriften ausdrückt, ne? Wo ich immer sage, wo kommt das denn her, dass man das gleich so emotional aggressiv macht? Ne?
Wo kommt's her?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen, das hat nicht nur was mit Sprache zu tun. Also da müsste man Psychologen fragen vielleicht oder Soziologen, aber das ist, ich weiß nicht, hat natürlich möglicherweise was mit Verhärtung von Fronten zu tun. Ne? Mein persönlicher Eindruck ist, dass auch was diese Verschwörungstheorien angeht und so, dass es eben auch damit zu tun hat, dass es im Moment eine sehr schwierige und angstvolle Zeit ist. Also ich kann schon verstehen, dass manche Leute sich flüchten in eine Leugnung von bestimmten Dingen.
Ja, das
weil,
ist
wenn
auch historisch, glaube ich, ganz gut belegt, dass Verschwörungsideen und Ideologien in Krisenzeiten immer hochkonjunktiv.
Weil wenn man sich das bewusst macht, ja, und wenn man sich so manche Dinge vorstellt, dann ist es ja auch manches schier nicht auszuhalten, ja. Und dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, da wird was manipuliert und das stimmt auch alles gar nicht und so, ne.
Aber ich glaube, dass Sie, Frau Janich, ich glaube, das hat nochmal eine ganz andere Qualität, kann ich mir vorstellen, weil ich beschäftige mich ja mit hauptsächlich Naturwissenschaften. Das ist ein dankbares Feld, trotz allem.
Ja. Dafür machen Sie das den ganzen Tag und ich mache das Unwort nur einmal im Jahr. Und von daher ist es dann, das ist dann die dann ausgleichende Gerechtigkeit.
Umso mehr auf einmal.
Nur eine Woche lang böse
Reaktion. Aber das ist tatsächlich so, weil das Gute ist, wenn ich zum Beispiel, also wenige kommen dann auf die Idee, mir zum Beispiel Chemie oder Physik zu erklären. Aber wenn es dann um Sprache geht, dann denkt halt jeder, ja, sprechen kann ich auch, ich bin da auch Experte, habe da auch meine Erfahrung gemacht. Ja. Ich kann jetzt der Frau Professorin aber auch mal was erzählen. Das passiert natürlich in Naturwissenschaften seltener.
Ja.
Es ist wirklich ein dankbares Feld. Und ich bin eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei mir in die Kommentare schaue, mache ich das auch manchmal, um mich zu motivieren, weil die ja wirklich übermäßig positiv sind. Also ich nenne MyLab auch oft als Beispiel dafür, dass das Internet und seine Kommentarspalten nicht alle total schrecklich sind. Ja. Und da muss ich auch sagen, bei all der, ne, auch bei der Wissenschaftsfeindlichkeit, die heutzutage, also jetzt auch gerade jetzt während Corona-Zeiten immer wieder präsent in den Medien ist, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen natürlich übermäßig dargestellt auch von den Medien, weil das natürlich tolle Storys sind, weil die empören und so weiter. Aber wir sehen ja zum Glück auch immer noch in repräsentativen Umfragen, ja, dass jetzt nicht, da muss man sich auch mal wieder dran erinnern. Das, was man hört, die Stimmen, die extremen Stimmen sind immer sehr laute, aber sind bei weitem nicht repräsentativ. Und am Ende stimmt mich das dann doch immer hoffnungsvoll unterm Strich.
Mhm. Für das letzte Jahr 2019 hat Frau Jannich das Unwort des Jahres ausrufen können oder müssen. Das war Klimahysterie. An Sie gefragt, Frau Nguyen-Kim, wäre das auch Ihr Unwort gewesen?
Ja, absolut. So ähnlich ist das ja auch, da steckt ja so vieles mit drin. Aber was mich, glaube ich, am meisten nervt, ist, dass ich noch nie eine Klimahysterie beobachtet habe. Wir sind in einer Klimakrise und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man in jetzt Fridays for Future Demos zum Beispiel eine Hysterie erkennen kann. Oder auch der so oft zitierte Spruch von Greta Thunberg mit I want you to panic.
Das kam ganz oft als Gegenreaktion.
Ja, aber
ne?
An irgendeiner Stelle habe ich darüber auch gesprochen in einem Video, wo ich gesagt habe, ich persönlich bin ja auch kein Freund von extremen Worten. Ich würde sowas, ich bin da immer sehr vorsichtig zum Beispiel. Ich würde sowas nie sagen in Bezug auf Klimakrise oder Corona-Krise. I want you to panic. Aber Greta Thunberg als Aktivistin und aus einem Kontext heraus, wo sie sieht, dass niemand auch nur ansatzweise Panik schiebt.
Mhm.
Also, wie gesagt, Kontext ist alles. Und da finde ich das schon okay, weil das ist kein gefährlicher Satz, mit dem sie eine Massenpanik auslösen würde, sondern es drückt ja viel mehr aus, dass sie nicht begreifen kann, also so interpretiert ich das jetzt, dass sie nicht begreifen kann, dass wir eben keine Hysterie haben und nicht mal einen Anflug davon. Und das nervt mich, glaube ich, am meisten an diesem Begriff. Ja.
Also Klimahysterie ist ein schönes Beispiel für das, was wir vorhin besprochen haben mit diesen Menschen oder Gegenstände, Sachverhalte. Klimahysterie haben wir genommen, weil wir den Eindruck hatten, dass damit die eben Aktivisten diskriminiert oder diffamiert werden oder also zumindest sozusagen das, was an eben Fridays for Future-Bewegung, an Klimastreik, an sozusagen dem Bedürfnis von Menschen, dass gegen den Klimawandel, gegen die globale Erwärmung was getan wird, dass das sozusagen als hysterischer Effekt, ja, und damit ja als negativ, als unnötig, als völlig übertrieben disqualifiziert wird. Ne? Und das wird tatsächlich also auch sehr gerne von Leuten aus der Wirtschaft genutzt, ne, um so nach dem Motto, wir tun so ganz viel und ihr nehmt das nicht wahr. Und also das ist ein Grund, also letztlich geht es eben auch bei dem Wort Klimahysterie um den Umgang, wie man über Menschen, die versuchen, sich zu wehren und die demonstrieren und die Verhaltensänderungen wollen, die notwendig sind, dass man mit denen eben so umgeht, dass man die sozusagen zu Hysterikern erklärt.
Frau Nguyen-Kim, wenn Sie gefragt würden, ob Sie lieber in der Jury für das Wort des Jahres oder Unwort des Jahres mitarbeiten würden, was wäre Ihnen da lieber?
Also ich finde es schon schwierig genug, sich auf ein Unwort des Jahres zu einigen. Aber Wort des Jahres, wenn ich das richtig verstehe, das kann ja alles sein. Das ist ja noch nicht mal, muss ja nicht zwingend was Negatives oder was Positives sein. Und also ich glaube, es ist eh schwierig, glaube ich, das zu entscheiden und dem gerecht zu werden. Und da ist es, glaube ich, das Unwort dann noch eher machbar. Und vielleicht auch, ich find's gut, dass da beim Unwort klar wird, dass man damit auch etwas kritisiert.
Mhm.
Beim Wort, das kann dann schon wieder, dann kann das schon wieder ausgelegt werden, dann haben wir wieder das Problem.
Das stimmt, die Funktion ist, genau, ist klarer festgelegt. Mhm. Ja.
Das mag ich natürlich dann als Naturwissenschaftlerin.
Wir reden über Wissenschaft.
Interessanterweise haben sich Ihre beiden Disziplinen ja eigentlich auch aufeinander zubewegt, weil bei Ihnen in der Sprachwissenschaft, Frau Janich, ist es ja inzwischen so, dass man fast schon davon reden könnte, dass das inzwischen auch eine Naturwissenschaft ist. Ganz viel wird über künstliche Intelligenz gemacht. Also wir werten Daten aus, Datenbanken bilden neue Wörterbücher, Übersetzungen. Sind Sie jetzt auch Naturwissenschaftlerin?
Nein. Also erstens deswegen, weil Sprache trotzdem ein Kulturgut ist aus meiner Sicht und kein nicht Natur. Also allein vom Gegenstand würde ich sagen, ist es nicht eine Naturwissenschaft. Wenn man jetzt mal von der Sprechfähigkeit, ne, der anatomischen und der neurologischen absieht, aber sozusagen Sprachverwendung und eigentlich auch Grammatik ist eben etwas Gewachsenes, ist eine kulturelle Leistung. Aber das, glaube ich, das ist gar nicht unbedingt ein Unterschied zu Naturwissenschaften, heißt ja Daten sammeln und Muster finden, zum Beispiel computergestützt oder so, nicht alles. Also ich muss dann schon mit den Daten auch noch was machen. Und auch die Naturwissenschaften, also zumindest die reflektierten Naturwissenschaften, wissen ja auch, dass sie erstens schon bei der Frage, was sie da eigentlich messen, Entscheidungen treffen und dass sie nachher auch die Daten interpretieren müssen. Und das ist in der Sprache natürlich ganz besonders so. Also wir kommen auch sozusagen, wenn wir computerlinguistisch vorgehen, eigentlich, also so nach meinem Fachverständnis zumindest, nicht ohne Deutung und ohne Verstehen aus. Aber ich bin natürlich auch keine, weder eine Computerlinguistin noch eine Korpuslinguistin, die also mit stark computergestützt arbeitet, sondern ich versuche immer noch vor allem Texte sehr genau zu lesen und nutze das andere zur Stützung dann höchstens von Befunden.
Machen die sozialen Medien Ihre Arbeit bei der Erforschung der Sprachkultur eigentlich jetzt heutzutage schwerer oder leichter?
Ich glaube nicht, dass das die richtige Frage ist.
Dann stellen Sie mal die richtige.
Ich würde sagen, also die sozialen Medien bieten natürlich eine Menge an Material, das man untersuchen kann. Und sie halten das Fach sozusagen lebendig, weil es neue Kommunikationsformen gibt, neue Arten, wie man miteinander kommuniziert. Da verändert sich ja eigentlich was. Auch sozusagen Sprachwandel, ne? Was hat da mit dem medialen Gebrauch zu tun und wie verändert diese Art von Gebrauch die Sprache im System zum Beispiel? Aber sie macht's. Es gibt dann natürlich Fragen des Korpus. Wie bildet man sozusagen ein gutes, also sein Analysematerial? Wie stellt man das zusammen? Und die Digitalisierung hilft einem natürlich, die Texte bearbeiten zu können oder auch anders zusammenstellen zu können. Aber es ist auch da methodisch nicht sozusagen simpel, wie man jetzt Twitter zum Beispiel so extrahiert, dass man das, was Twitter ausmacht, alles mit drin hat, ne? Oder Facebook oder so, weil das natürlich allein die Textstrukturen vielfältiger geworden sind dadurch. Und von daher würde ich einfach sagen, es ist ein spannendes neues Forschungsmaterial, was ich aber nicht erforsche.
Außer wenn Sie demnächst häufiger MyLab angucken.
Ja, aber das gucke ich ja vielleicht auch an, um es zu genießen und um Chemie zu verstehen zum Beispiel oder andere naturwissenschaftliche Sachverhalte und weniger, um sie gleich zu analysieren. Und da muss ich sie erst alles transkribieren, damit ich überhaupt die Sprachverwendung mir anschauen kann.
Stichwort MyLab genießen, das tun, wie anfangs schon mal erwähnt, inzwischen 1 Million Leute. Das bedeutet ja, dass wahnsinnig viele Menschen sich darauf einlassen, auf die Wissenschaftswelt, dass sie daran interessiert sind und natürlich gerne MyLab gucken. Was steckt hinter diesem Erfolg? Wie erklären Sie sich das selber?
Eigentlich ist jetzt etwas passiert mit den 1 Million Abonnenten, was ich einerseits natürlich nie erwartet hätte. Andererseits habe ich das ja schon seit jeher immer gesagt. Also seit ich angefangen habe, über Wissenschaft auch öffentlich zu sprechen, auch damals in der Doktorarbeit, habe ich ja angefangen mit Science Slams oder Ähnlichem. Und da war ja schon immer meine Überzeugung, dass das Desinteresse an Naturwissenschaften auf einem großen Missverständnis beruht. Das vielleicht schon bei vielen in der Schule anfängt. Ein schlechter erster Eindruck, wenn man so möchte. Und man verfolgt das leider nicht weiter. Während es meine Überzeugung ist, dass die meisten Menschen von Natur aus, sag ich mal, neugierig sind und sich von Natur aus für Naturwissenschaft interessieren würden, weil die ja eben nicht nochmal kein Freakwissen sind, sondern ja, das steckt ja eigentlich schon im Namen, Naturwissenschaften. Die Natur und die Welt und das Leben alles beschreiben, erklären. Und ich dachte immer, wenn man das nur anders vermittelt, dann muss das ja vielen Leuten gefallen. Das ist massentauglich, dachte ich immer. Mhm. Und es ist halt so schön zu sehen, dass es tatsächlich so ist. Und was auch für diese, ich sag mal, Theorie spricht, ist, dass wir beim MyLab, glaube ich, so die Faustregel festgestellt haben, je mehr Recherche in Video geflossen ist, desto erfolgreicher ist es. Also je tiefer es reingeht oder vielleicht auch je komplizierter es wird oder auch Themen, die an sich total trocken sind, wie Methodik, die aber wichtig sind, um zu verstehen, ja, jetzt müssen wir mal kurz zum Beispiel in die Statistik reinschauen oder jetzt müssen wir mal schauen, welche Methoden in dieser Meta-Analyse benutzt wurden, was ist ein Funnelplot und so weiter.
Ich frage jetzt nicht nach, was
es ist. Nee, das, ich weiß gerade auch gar nicht mehr, in welchem Video das war. Ich glaube, über Vitamin C. Naja, aber ich glaube, der Anspruch ist bei uns immer mehr gewachsen, dass wir etwas bieten wollten mit jedem Video, dass man sich nicht ohne weiteres ergoogeln kann. Und ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis der heutigen Zeit, dass ich alles nachschauen kann. Ja, man kann alles nachschauen, aber vieles davon ist natürlich auch falsch. Und die Schwierigkeit ist, das zu ordnen und einzuordnen. Und diese Vorarbeit leisten wir quasi und treten aber mit der Überzeugung unser Publikum, dass wir sagen, ihr könnt das alle verstehen. Und ich möchte mit MyLab auch etwas schaffen, man sagt, ihr müsst doch nicht alle Chemie studieren. Ja? Naturwissenschaften sind etwas für alle und jeder, der sich dafür interessiert, kann auch Spaß im Alltag entwickeln. Einfach nur am wissenschaftlichen Denken. Ja?
Nun ist es das eine, sich für Naturwissenschaften zu begeistern. Das andere ist natürlich, dann zu sagen, vor ein paar Jahren, ich glaube dann vor 5 Jahren, war es soweit, dass Sie Ihre Promotion beendet haben, Chemie, dann, was Sie in Ihrem Buch auch komisch alles chemisch geschrieben haben, vor der Wahl standen, da die klassische Chemiekarriere zu gehen und Sie haben sich dagegen entschieden. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Frage, warum über Naturwissenschaften dann auch sprechen? Also Wissenschaftskommunikation, das ist ja eine ganz andere Welt.
Ich glaube, inzwischen ist die Frage leichter zu beantworten. Also dank Corona, muss man ja sagen. Jetzt wird doch sehr deutlich, wie wichtig es ist, über Wissenschaft zu sprechen und auch Wissenschaft zu vermitteln. Und wie wichtig es ist, dass Wissenschaft auch diverse Elfenbeintürme verlässt und auch in der Bevölkerung ankommt. Aber als ich jetzt vor, ich glaube, 4 Jahren war das, nicht vor 5, ja, 2016. Als ich da beschloss, dann wirklich den Schritt aus der aktiven Forschung rauszumachen in die Wissenschaftskommunikation, war das alles viel abstrakter und vager. Ich hatte auch schon verstanden, dass es wichtig ist. Und ich hatte das Gefühl, das ist relevant. Aber mit jedem Jahr, das vergeht, wird halt immer klarer, dass es nicht nur wichtig ist, sondern dass ich mich eigentlich auch als, ja, immer noch als Kollegin von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Laboren und in den Bibliotheken sehen kann, weil das, was ich mache, trotzdem ein ganz wichtiger Schritt ist. Das hilft ja alles nichts, wenn jetzt zum Beispiel ein neuer Impfstoff kommt, ja, und ein Corona-Impfstoff kommt und die Menschen skeptisch sind. Ja. Und in dem Fall sogar zu Recht, weil das alles so schnell gehen musste jetzt und muss. Und da kann halt die richtige Aufklärung ja auch im Zweifelsfall über Leben und Tod entscheiden.
Wie wir uns die Sprache zurückerobern. Bitte ergänzen Sie.
Ich träume von einer Sprache, die...
Ich träume von einer Sprache, die so vielfältig ist, dass ich mit den verschiedensten Menschen die verschiedensten Dinge besprechen kann oder ausdrücken kann, Gedanken ausdrücken kann. Also dass sie eigentlich ihre Vielfalt, die sie hat, auch mit Blick auf viele Sprachen nicht verliert.
Das geht in eine ähnliche Richtung vielleicht. Mein spontaner Gedanke war, ich träume von einer Sprache, die alle verstehen. Wobei ich natürlich weiß, dass das nicht geht und dass das, würde Frau Janich wahrscheinlich sagen, doch das Schöne an Sprache ist. Aber ich habe tatsächlich schon ganz oft gedacht, wie cool es wäre, wenn man irgendwie alle alle Sprachen oder zumindest den Großteil der Sprachen der Welt sprechen könnte. Eben weil ich diese Erfahrung habe mit dem Vietnamesischen und Deutschen, ja, dass man nochmal ganz anders sich mit Menschen unterhalten kann.
Da gibt es den Bubblefish aus dem Anhalter durch die Galaxis. Den steckt man sich ins Ohr und dann versteht man alles. Weil sonst würde ich sagen, eine Sprache, die man alle verstehen kann, wäre aus meiner Sicht die Gefahr, dass sie dann dass es nur noch eine ist, ja, und nicht mehr die Vielfalt hat. Das ist ja gerade der Reiz.
Meine liebste Zielgruppe ist?
Mit Blick auf das eigene Thema? Also da würde ich sagen, natürlich meine Studierenden. Allgemein, was Sprechen angeht, immer erstmal meine Familie.
Meine liebste Zielgruppe sind diejenigen, die vorher behauptet haben, dass sie sich niemals für Wissenschaft interessiert hätten. Das ist tatsächlich ein Feedback, das ich immer wieder bekomme und das ist das, was mich am glücklichsten macht. Menschen sagen, boah, ich dachte gar nicht, dass das was für mich ist, aber ne, dann ist dann doch dieses Video in der Trendseite aufgetaucht und dann, huch, war doch nicht so schlimm.
Meine liebste Nicht-Zielgruppe?
Die nicht zuhören.
Das geht bei mir in eine ähnliche Richtung. Das Dankbare bei meiner tatsächlichen Zielgruppe, die ich jetzt, glaube ich, am meisten erreiche, sind ja die etwas Jüngeren. Und wenn wir jetzt wenn jetzt jemand glaubt, dass es wirklich eine ganz große Pharmaverschwörung gibt und ich sowieso gekauft bin und den Menschen, die Menschen über Impfen aufkläre, weil ich selbst irgendwie vom Impfstoff profitiere oder so, da würde ich auch zustimmen, man kann nicht alle überzeugen und das versuche ich auch gar nicht. Was Leute immer vergessen ist, dass man ja nicht mit irgendeiner Überzeugung über eine Pharmaverschwörung geboren wird, ja, sondern an irgendeinem Punkt bildet man sich seine Meinung und ich glaube, ich bin noch nah genug oder noch in meinen Zielgruppen komme ich noch jung genug ran, dass ich noch Leute abfangen kann, weil ich tatsächlich auch zum Beispiel schon Kommentare gelesen habe wie: Meine Eltern sind gegen Impfen. Danke für das Video. Ich denke jetzt nochmal drüber nach. Also wo man so denken würde, sowas liest man im Internet nie. Ja? Aber doch, also ich denke schon, dass es solche Sachen gibt. Oder wir haben ein Video, das uns auch am Herzen liegt, ist ein Video über MMS beziehungsweise Chlordioxid. Das ist ein, chemisch gesehen ist es ein Bleichmittel und wird schon seit vielen Jahren als das Allerheilmittel für alles angepriesen und jetzt natürlich auch schon wieder für gegen Corona. Und da gibt es natürlich gerade auf YouTube so ganz viele sogenannte Experten, die da alles Mögliche erklären. Und ich glaube, wir haben dann ein Video drüber gemacht, das jetzt bei vielen wahrscheinlich als erstes angezeigt wird, wenn sie danach suchen, wenn sie anfangen, wenn sie es irgendwo gehört haben und es jetzt suchen. Und dann stoßen sie eben als erstes auf unser Video. Und da habe ich immer noch die Hoffnung, Leute noch früh genug davon abzuhalten, sich Bleichmittel in den Hintern zu spülen, was tatsächlich gemacht wird. Kann man sich mal anschauen in unserem Video.
Der beste Trick, um verbale Angriffe zu kontern, ist?
Das hängt jetzt sehr von der Qualität des verbalen Angriffs ab. Entweder sachlich zu bleiben oder ihn zu ignorieren. Kommt ein bisschen jetzt drauf an, vor dem Hintergrund dessen, was wir heute schon besprochen haben.
Also darüber haben wir auch schon gesprochen, ich bin nicht so leicht zu provozieren, also zu irgendeiner, aber ich reagiere grundsätzlich eigentlich nur auf irgendwelche inhaltlichen Sachen und irgendwelche Beleidigungen oder so. Warum sollte ich darauf eingehen? Also wie gesagt, ich finde, die Aufmerksamkeit ist ein sehr hohes Gut, mit dem man irgendwie wirklich bedacht umgehen sollte und da achte ich eben auch drauf. Natürlich habe ich da jetzt das stärker auf dem Schirm, weil ich eben jetzt auch eine große Reichweite habe und dann meine Aufmerksamkeit richte, natürlich viele beeinflussen könnte. Aber das ist letztendlich auch für mich nur gesund, sage ich mal, weil ich dann auch gucke, dass ich mich mit unsachlichen Angriffen erst gar nicht, also die ignoriere ich einfach. Also es ist tatsächlich so, dass ich unter meinem Video noch nicht mal Kommentare lösche oder User blocke, weil mir das schon zu viel Arbeit und Aufmerksamkeit ist, die diese Person gar nicht oder diese Kommentare gar nicht verdient haben.
Zum Schluss würde ich Sie gerne noch um eine Spende bitten, und zwar nur um eine Sprachspende. Warum? In Mannheim entsteht in den kommenden Jahren, auch gefördert durch die Klaus-Tschirra-Stiftung, das erste Museum für deutsche Sprache. Es soll das Forum Deutsche Sprache heißen und ein lebendiges Museum, Mitmach-Forschungslabor und sich beständig wandelnde Ausstellung für Sprache sein. Und die Besucherinnen und Besucher sollen dann, wenn es mal offen ist, Sprachspenden für die Forschung abgeben können. Und mein Wunsch an Sie, bevor Sie hier diesen Podcast verlassen dürfen, wäre, dass Sie Ihre erste Sprachspende einfach mal schon virtuell hinterlegen. Was würden Sie gern für einen Satz in diesem Museum lesen, der schon mal aufbewahrt werden könnte? Virtuell audiophon.
Mir fällt nur gerade was ganz Banales ein. Und zwar, das schön. Beschäftigt mich aber schon seit langer Zeit. Als ich in der Schule war, erinnere ich mich noch, dass ein Wort gesucht wurde, also das äquivalente Wort zu satt, nur für trinken. Und das ist, meines Wissens nach, sitt, richtig?
Ja, ist aber nie benutzt worden.
Und ich verstehe das nicht. Warum wird es nicht benutzt? Weil das ist doch ein sinnvolles Wort. Und ich benutze das tatsächlich immer mal wieder. Und ich bin die Einzige, die das benutzt. Also ich wäre dafür, sitt wieder, also unter die Leute zu bringen. Ich fand es gut.
Ja, es ist interessant, dass Sprachlücken im Sprachsystem, auch wenn man sie schließen will, nicht unbedingt geschlossen werden wollen. Also ich glaube, es war einfach zu künstlich. Ne? Und es ist auch vielleicht zu nah an satt.
Ja, aber satt und sitt ist doch
originell,
super.
Also unoriginell. Naja. Eine Sprachspende. Und
also für eine Sprachwissenschaftlerin eine
ja, Spende. Ja, aber das ist das Problem der Auswahl aus den vielen Möglichkeiten. Und dann eben, das ist vielleicht die professionelle Deformation, dass ich jetzt natürlich sofort überlege, worüber, genau, also was für eine Art von Satz, ne, sollte das jetzt einer sein, mit der in sich als Satz von seiner Aussage her interessant sein soll oder schwierig oder geht es um Mehrdeutigkeit, geht es um Wortschatz, ne? Ich feiere das voll. Das ist ein Satz meiner Tochter. Finde ich irgendwie.
Oh, das sage ich auch. Wie alt war sie nochmal?
15. Ja, diese, meine Spenderin für Ausdrücke und Sprüche, wenn ich dann für unsere Absolventenfeier im Fachbereich jedes Jahr ein Gedicht für die Absolventen schreibe. Mhm. Und da versuche ich immer ein bisschen, damit es nicht nur um Wissenschaft und Absolventen und Studium geht, ein bisschen Jugendsprache einzubauen. Und da versuche ich immer sie als Quelle.
Ich sage eher, ich feiere das sehr.
Ich feiere das voll, hat mit dieser Alliteration am Anfang, mit dem noch was Besonderes.
Ich würde sagen, ich feiere das voll, dass wir hier zusammen waren. Vielen, vielen Dank. War ein tolles Gespräch. Danke.
Danke ebenfalls. Danke.
Es verabschiedet sich am Mikrofon Richard Fuchs. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der Klaus-Tschirra-Stiftung. Redaktion Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign Johannes Wronker. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff. 2020. Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf treffensichwelten.de.